Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen, ich bin Julius Stucke. Ich freue mich, dass Sie diese Zwischentöne hören, ob im Radio oder als Podcast. Ich bin sehr gespannt heute auf die Tuba-Spielerin Jutta Kees. Sie nimmt sich Zeit für uns zwischen ziemlich viel musikalischer Arbeit in mehreren Bands, zwischen Konzerten und Festivals und mehr. Jetzt aber ist sie in einem Studio in München. Frau Kees, hallo.
Hallo.
Ende der 80er Jahre geboren in Memmingen in Bayern, studierte Tubistin und profimusikalisch mit dem Instrument unterwegs. Das hat angefangen bei der Blaskapelle, vielleicht so ein besonderes Biotop, die Blaskapelle, ein besonderer Ort. Darüber denken wir ein bisschen gemeinsam nach heute und wir müssen auf jeden Fall auch klären, warum Jutta Kees eigentlich zu Tuba gekommen ist. Die ist zwar gerade 2024 das Instrument des Jahres, aber damals in Memmingen, da hat sich die Tuba eher Jutta Kees vielleicht ausgesucht. Die wollte nämlich was anderes lieber spielen. Frau Kees, aber vielleicht lernen wir erstmal Sie und Ihre Musik am Anfang ein bisschen kennen. Sie spielen in verschiedenen Bands, Sie machen unterschiedliche Stilrichtungen, unterschiedliche Dinge, von Jazz über tanzbarer Musik bis zu Klassik. Was ist denn das, was Sie musikalisch besonders beschäftigt?
Ja, Wahnsinn. Das kann man auch schon wieder gar nicht genau definieren. Also es sind nämlich viele verschiedene. Ich habe mit der Jazzhaus Big Band ganz viele Konzerte. Da sind wir sowieso ganzjährig auf Tour. Das ist eine Mischung aus Techno und Jazz, gespielt mit einer großen Big Band zum Tanzen. Dann bin ich ganz viel mit Dicht und Ergreifend unterwegs. Das ist eine bayerische Hip-Hop-Kombo, wo ich ja die Tracks, die eigentlich vom DJ kommen, mit der Tuba unterstützen darf. Tuba und Trompete sind wir da mit dabei. Und das Dritte, was mich gerade sehr beschäftigt, ist ein Tuba-Solo-Werk für Tuba und Orchester.
Ganz unterschiedliche Genres auf jeden Fall. Ja. Solo finde ich persönlich ein bisschen überraschend, weil vielleicht doch eine erste Assoziation ist, die Tuba ist sowas im Hintergrund. Sie kann aber auch Solo.
Sie kann Solo, ja. Und es gibt wirklich tolle Werke für Tuba. Natürlich erst, ich sag mal, seit kurzem. Die Tuba ist ja ein sehr junges Instrument. Aber es wird heutzutage auch wahnsinnig viel für Tuba geschrieben. Und schönerweise im Jahr der Tuba kommen diese Werke zur Aufführung. Also natürlich ist es nicht das klassische Soloinstrument, ist aber genauso möglich, ob man jetzt genau da eine Geigensolistin hat oder Tuba-Solistin. Kommt einfach nur aufs Werk drauf an.
Haben Sie denn für eines dieser Genres, für diese Richtungen mehr Herz? Hängt Ihr Herz genremäßig irgendwo besonders?
Tatsächlich nicht. Ich habe es beim Raussuchen der Stücke für diese Sendung gemerkt. Mir geht es einfach darum, vor allen Dingen, dass es rhythmisch mich mitreißt. Ich glaube, dass es mich sofort in eine Bewegung versetzen will. Das ist, glaube ich, so das, wofür mein Herz brennt.
Wenn man ein Instrument spielt und das richtig ja professionell macht, ist dann das Genre am Ende auch egal? Also sagt man, ich bin im Zweifel eben für jedes Genre da, ich bediene dieses Instrument, das ist meine Profession? Oder würden Sie auch sagen, nee, alles mal jetzt nicht mit der Tuba?
Nee, das ist auf jeden Fall eine Sache von Spezialisierung. Aber bei mir ist es so, ich habe mich sehr auf diese Vielseitigkeit konzentriert, weil ich auch alles machen möchte und mich da in alles reinhängen, mich über alles freue. Aber ich kenne ganz tolle Musiker, die sich wirklich nur auf moderne Musik zum Beispiel konzentrieren. Ja, wo man sich spezialisiert auf eine Stilistik.
Ja, bringt das manchmal Probleme mit sich? Ist das schwierig, wenn Sie hin und her switchen müssen zwischen Jazz, Techno, Hip-Hop-Begleitung, Solo, Klassik?
Nicht mehr so sehr wie am Anfang, aber das konnte dann schon sein nach einer Phase, wo ich viel zum Beispiel Hip-Hop gespielt habe, dass ich dann im Orchester erstmal wieder mich so kurz besinnen musste, okay, das ist jetzt hier was anderes. Aber das ist auch was ich über die Jahre total, also so lieben gelernt habe, dieses einfach Ohren auf und checken, was machen denn die Leute um einen rum, was will die Musik. Das ist auch ein toller Lerneffekt gewesen. Ja, diese verschiedenen Stilistiken zu verstehen und umsetzen zu können.
Zu viel Hip-Hop und dann ins Orchester, was ist dann passiert?
Da war ich tatsächlich beim ersten Einsatz zu früh, weil natürlich das Orchester viel langsamer. Ich war so auf, okay, und eins und los. Aber also das wird mir nie mehr wieder passieren.
Okay. Gibt es denn so eine Musikerin-Art, wo Sie sich einsortieren? Also ist man dann Session- und Studiomusiker oder Musikerin? Ist man ein Bandgewächs? Das kann ja ganz unterschiedlich sein, oder?
Mhm. Also ich, dadurch, dass ich so viele Rollen da habe, ich habe mich einfach mal als Sidewoman bezeichnet. Was ich jetzt auch dieses Jahr wieder wahrscheinlich revidieren muss, weil ich jetzt öfter solistisch gespielt habe. Aber so generell würde ich mich eher, genau, als Sidewoman in verschiedenen Kontexten sehen.
Und gleichzeitig gibt es ja auch so eben so Künstlergewächse, ne? Menschen, die einfach irgendwann sagen, so, ich will da irgendwo hin, ich hab hier irgendwie meine Kunst vor Augen. Mhm. Und die würden dann vermutlich aber auch nicht unbedingt Lust haben, Studiomusiker zu sein und was von jemand anders zu spielen.
Ich bin kein Künstlergewächs, da würde ich mich gar nie bezeichnen. Ich bin eher eine Handwerkerin. Mhm. Ich habe das ja auch gar nie geplant, mit der Tuba mal meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Deswegen, ich würde eher von dem Handwerk ausgehen und von einer großen Offenheit und Neugierde und den richtigen Menschen, die mich begleitet haben auf meinem Weg bisher.
Das ist ein kritisches Thema, oder? Für Musikerinnen und Musiker, dass Sie jetzt gerade davon gesprochen haben, womit Sie Ihre Brötchen verdienen. Aber Sie können das mit der Musik?
Ja.
Brauchen dafür dann aber auch mehrere Bands und Auftritte. Sie müssen das zusammensammeln, damit Sie über die Runden kommen, oder ist es nicht so schlimm?
Es ist nicht so schlimm und es ist, das ist das Tolle an der Freiberuflichkeit oder wie ich mir das gestalte. Also oftmals ist es schon so, dass man jetzt nicht nur von einer Band leben kann. Aber es gibt auch Bands, die so viel spielen, dass das funktioniert. In dem Kontext, wo ich mich bewege, ist es ganz oft so, dass man sich das eben zusammenstellt. Ein Teil Unterrichtstätigkeit, dann vielleicht ein, zwei Bands oder eigene Projekte, dass man sich das so zusammenbastelt, bis am Ende des Monats der Betrag stimmt. Genau.
Das klingt schön, das klingt ja auch irgendwie nach, das klingt auch anstrengend.
Ja, das ist natürlich mit der Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit immer dieser Spagat. Man hat wenig Sicherheit, außer man ist eben vielleicht an einer Musikschule noch zusätzlich angestellt oder hat eben irgendwo eine Festanstellung, die einem diese Sicherheit gibt. Dafür hat man dann wieder die Freiheit nicht zu sagen, ich nehme alles an, was irgendwie in meinen Zeitplan passt. Genau, man tauscht halt immer Sicherheit gegen Freiheit.
Sie sind 87 geboren, jetzt auch eben nicht mehr kurz nach dem Studium. Gibt es so einen Punkt, den Sie sich gesetzt haben, dann müsste ich mal dann doch die Festanstellung im Orchestergraben haben?
Das ist total witzig. Also es gibt bestimmte Zeitpunkte, wo dann vielleicht irgendwas nicht mehr geht. Also Probespiele mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, weil ich auch weiß, dass ich gar nicht die feste Orchesterstelle anstrebe. Ich habe auch irgendwie so im Hinterkopf, na gut, vielleicht spiele ich nicht mehr mit 60 noch in der Hip-Hop-Kombo. Aber weiß man alles nicht. Mhm. Ich habe mir auf jeden Fall keinen Punkt in dem Sinn gesetzt. Ich habe ja ursprünglich Schulmusik studiert. Das heißt, ich habe schon auch diesen Plan B, dieses Sicherheitsdenken noch im Hinterkopf. Und vielleicht gehe ich mal noch eine Lehrtätigkeit ein. Aber ich habe mir bisher jetzt keinen Punkt gesetzt, wo ich sage, okay, jetzt aber mit 40 ist dann Schluss auf den Bühnen oder so. Okay. Ich versuche einfach so lang wie möglich und so offen wie möglich, meinen Job gut zu machen.
Aber Lehrtätigkeit als Option machen Sie jetzt gerade noch nicht?
Mache ich nicht. Ich habe ganz viel Tuba-Unterricht gegeben. Das ist auch was Fantastisches. Also wirklich, ich schätze das so, junge Menschen dazu begleiten. Man arbeitet ja nochmal an sich selber auch. Das, was man alles erzählt, muss man ja auch immer vormachen. Also das ist wirklich üben mit Schülerinnen und Schülern, sage ich immer. Momentan habe ich keine Zeit dazu. Mhm. Und Gymnasialunterricht kann ich mir auch unglaublich gut vorstellen. Also habe ich richtig Lust drauf, aber ist auf jeden Fall jetzt noch nicht die Zeit dazu. Und auch das würde mich tatsächlich erstmal einengen, zeitlich.
Aber es ist ja gut, wenn Sie da eben Lust drauf haben und nicht so dieses, ja, okay, wenn es alles scheitert, dann gehe ich halt an die Musikschule und bringe Leuten Blockflöte bei.
Nee, ganz und gar nicht. Ich habe auch richtig Lust, eben irgendwann kommt, das weiß ich auf jeden Fall, irgendwann kommt der Punkt, wo ich auf jeden Fall selber eine Blaskapelle dirigieren möchte.
Ah, okay. Und dann auch in Memmingen oder überlegen Sie sich dann einen anderen Ort für?
Das ist ganz egal. Das ist ganz egal.
Dann lernen wir Sie ein bisschen musikalisch jetzt auch kennen. Da ahne ich schon, das wird nicht so ganz gelingen bei den vielen Sachen, die Sie machen, Sie mit ein, zwei Songs, die wir aus Ihrer Arbeit hören, da richtig vorzustellen. Aber ein bisschen. Als ersten Song haben wir was ausgesucht von, das fiel gerade schon ein, zwei Mal, Jazzrausch, Big Band. Sagen Sie uns noch mal ein, zwei Sachen zu dieser Band. Techno spielt eine Rolle, bei Big Band ist den meisten vermutlich klar, es sind nicht nur drei. Was ist die Jazzrausch, Big Band, was hat die für eine Geschichte?
Ja, die Geschichte ist, ich muss da selber gleich strahlen, weil das so besonders ist. Also die Band gegründet hat ein Kommilitone von mir, Roman Sladek, der auch an der Musikhochschule in München war. Und der hatte im Rausch und Töchter, das ist ein ganz kleiner Club hier in München, hatte der eine Konzertreihe, die Jazzrausch hieß. Und wie das so ist und wie das auch immer so war, ein Club braucht eine eigene Big Band, ein Jazzclub. Deswegen hat sich die Jazzrausch Big Band gegründet. Und ursprünglich war ich da fast jeden Donnerstag in dem Club und habe mir die Konzerte angehört von der Band, auch von vielen anderen Ensembles, die der Roman da reingebuckt hat. Und irgendwann musste der Club dann schließen, wegen Ruhestörung. Und Roman hat sich dann auf die Suche gemacht nach einem neuen Club, der uns aufnimmt. Oder also uns, sage ich jetzt schon, aber da war ich noch gar nicht dabei.
Achso, ich wollte gerade sagen, die Tour war zu laut, Ruhestörung.
Die Tour war zu laut, genau, die musste raus. Nee. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber auch schon ein Techno-Programm, sage ich mal, Prague Calling, das eben ein Komponist, der auch mit in der Band spielt, der Leonhard Kuhn, der das geschrieben hatte. Und mit diesem Techno-Programm hat er uns in verschiedenen Clubs in München beworben, unter anderem im renommierten Techno-Club Harry Klein. Und die haben uns dann die Chance gegeben, das da mal aufzuführen und zu schauen, was das mit den Leuten macht. Die Vision dahinter war natürlich, Big Band, Musik, Swing war damals die Tanzmusik. Heutzutage ist Techno die Tanzmusik. Das heißt, warum nicht eine Band in den Club bringen? Wieso muss da nur ein DJ stehen? Wieso kann da nicht eine Band stehen? Ja. Und für dieses erste Konzert im Harry Klein, das war im September 2015, da durfte ich dann mitspielen, weil das war noch ganz wild. Wir waren noch zum Teil unverstärkt und das Blech durfte aufgemöbelt werden und da darf natürlich dann die Tuba nicht fehlen. Genau, und dieses erste Konzert war ein Erfolg. Da haben sich ganz viele weitere Konzerte dann angereiht und ab dem Zeitpunkt war ich auch in der Band. Und leider musste dann auch das Harry Klein schließen, weil ein Hotel gebaut wird, wie es halt so ist. Ja, mega schade, aber die Jazzhaus Spickwind hat jetzt wieder ein neues Zuhause. Wir sind jetzt ins Bergson Kunstkraftwerk gezogen und können da, ja, haben da die Riesenchance, wirklich wöchentliche Konzerte zu veranstalten. Genau, und haben auch, waren dann ganz viel im Ausland und haben diese Techno-Jazz-Mischung eben bekannt gemacht und ja, sind viel unterwegs jetzt. Also es gibt viele tolle Ensembles mittlerweile, die das machen. Genau, und wir sind dann natürlich aufgrund unserer Größe schon sehr speziell und aufgrund der Tatsache eben, dass wir aus dem Jazz kommen und diese Jazz-Elemente gerade über die Improvisation eben da auch noch mit reinbringen. Also es ist nicht nur was zum Tanzen, sondern es ist auch auf jeden Fall ganz viel auch zum Hören und ja, fast schon Analysieren. Unser Komponist ist zudem nämlich auch Mathematiker und hat ganz oft mathematische Inhalte verarbeitet. Also es ist auf jeden Fall zum einen wirklich, hat es richtig Wumms. Man kann Hirn ausschalten und dazu tanzen. Man kann aber auch wirklich, ja, sich da Gedanken machen.
Heißt?
Cushy Sequence. A party, you have no idea. Is it what you had in mind? I'll make it clear. Do you call this a limit? I'm the one who sets a bar. Close enough isn't enough. I'll take it too far. I'll take it too far. I'll take it too far.
Ein Titel vom Album Bangers Only, Ende August neu von der Jazzrausch Big Band. Jutta Kees hat sich diesen Song gewünscht, Tuba-Spielerin, unter anderem bei dieser Band. Sie sind nicht den direkten Weg zu Tuba gegangen, aber einen, den ich schon mehrfach jetzt dann von Tuba-Spielern und Spielerinnen gelesen habe, den eigentlich wollte ich Weg. Sie wollten eigentlich was anderes.
Genau, der eigentlich wollte ich Weg und es, also ich nenne ihn auch immer ganz gerne, denn es muss halt einer machen. Weg, genau. Ja, ich habe ganz viele lange Jahre Klavier gespielt. Das Klavier ist so mein Herzensinstrument gewesen, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt. Und dann hatten wir aber in Memmingen die Jugendkapelle. Meine beiden Geschwister haben dort mitgespielt mit Saxophon und Schlagzeug. Genau, ich habe dann irgendwie so gemerkt, mit Klavier ist man halt doch immer ein bisschen einsam. Ich durfte zwar ganz viel Querflöten-Schüler und Schülerinnen begleiten, aber genau, also ich wollte einfach auch dann Teil von der Blaskapelle sein und hätte mir dann eigentlich die Posaune ausgesucht und durfte die an so einem Tag der offenen Tür auch ausprobieren. Und aber der Dirigent der Jugendkapelle damals war schon so, hat schon geguckt, wer denn wohl Interesse zeigt und hat dann gesagt, ja, mach doch Tuba, ist total easy und wir können dir eine ausleihen, Posaune müsstest du dir kaufen. Probier das doch mal mit der Tuba aus. Und dann war das bei mir eher wirklich der Wunsch, in der Gruppe zu musizieren. Also wahrscheinlich hätte er mich zu Horn überredet, hätte ich auch zu Horn ja gesagt.
Weil Sie gerade gesagt haben, Sie müssen sich dann keins kaufen, das spielt ja auch schon eine Rolle. Das ist schon nicht so ganz günstig, so ein Instrument.
Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Hürde, denke ich. Ist aber natürlich der Größe des Instruments geschuldet. Also ja.
Viel Material.
Ja.
Wiegt ja auch viel, zwischen 7 und 8 Kilogramm, richtig?
Ja, die können auch noch mehr Kilo wiegen. Also meine hat, glaube ich, 10 Kilo, die F-Tuba, und B-Tuba hat man wahrscheinlich 12 bis 15 Kilo sogar, je nachdem, wie viel Maschine verbaut ist.
Und als Sie angefangen haben bei der Blaskapelle, was ist das dann sozusagen schon gleich ein großes Instrument? Es gibt keine kleinen Klaviere für kleine Kinder, aber gab es eine kleinere Tuba?
Also ich habe mit F-Tuba angefangen. Das ist auf jeden Fall, ich sag mal, das schlankere Modell als die B-Tuba. Aber es war jetzt kein Kinderinstrument. Da hat sich aber einiges getan die letzten 20 Jahre, sage ich mal. Also es gibt jetzt auf jeden Fall Kinderinstrumente, sodass man schon direkt mit Tuba anfangen kann. Beziehungsweise wenn Kinder den Wunsch haben, Tuba zu lernen, aber ja, vielleicht noch wirklich das von der Kraft her noch keinen Sinn macht, die Tuba zu halten, kann man auch mit Euphonium anfangen. Das ist auch so ein gängiger Weg.
Euphonium, in meinen Ohren aber kein gängiges Instrument.
Ja, das ist ein Blaskapelleninstrument. Euphonium Tenorhorn, das schaut eben so ein bisschen aus wie eine kleine Tuba.
Diese Blaskapelle, da wollten Sie aber unbedingt hin. Okay, eigentlich Posaune, aber dann ist es halt eben mit der Tuba so gewesen. Blaskapelle, das ist natürlich auch mal die Frage, wo wächst man auf? Welchen Blick hat man drauf? Mein Blick war eher der von etwas, ja, wo junge Leute vielleicht nicht unbedingt hinwollen. Aber das ist anders, wenn man im Land der Blaskapellen aufwächst.
Auf jeden Fall. Und also gerade geht, wenn es eine gute Jugendarbeit gibt, dann gibt es vor der großen Kapelle, sag ich mal, gibt es noch eine Jugendkapelle, wo sich dann auch wirklich die Jugendlichen treffen. Und natürlich, man denkt dann immer sofort an traditionelle Blasmusik, aber es gibt ja alle möglichen Stücke für Blaskapelle. Das ist ja nur eine Zusammenstellung von Instrumenten, aber die Stücke, die da mitgespielt werden können, sind ja querbeet. Genau, so dass man da auch wirklich, ja, ich sag mal, vielleicht Anreize schafft, wenn man das hört und da wird ein Stück gespielt, das man vielleicht aus den Charts kennt oder so. Andererseits, ja, ich glaube, es geht wirklich vorrangig darum, mit anderen Musik zu machen. Also ich habe mir damals eben jetzt keine Gedanken drüber gemacht, was da für Musik gespielt wird, sondern war dann eher, bin da nicht überrascht worden, aber wir haben auch ganz viel klassische Adaptionen gespielt eben und traditionelle Volksmusik.
Diesen Blick auf die Blaskapelle als spezielles Biotop, der ist mir auch aufgefallen, als ich ein Interview gesehen habe, wo Sie quasi die Rolle der Interviewenden haben und mit einem anderen Musiker über dieses Instrument sprechen. Der kam, glaube ich, auch aus Bayern, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall war es so, dass bei diesem Wort Blaskapelle Sie beide halt da saßen und schwupps sofort wussten, wovon Sie gesprochen haben. Ist ja auch wirklich super, sich eben einfach zu treffen und Musik zu machen. Ist das aber auch noch mehr? Ist das auch so eine Art von Musik und Stammtisch?
Irgendwo dazwischen. Also ich glaube, das Tollste daran ist ja wirklich dieses generationenübergreifende Zusammenkommen. Das ist schon außergewöhnlich. Weil in der Jugendgruppe trifft man sich irgendwie mit den Leuten aus seinem Alter, in der Schule, im Sportverein. Das ist eigentlich immer altersmäßig aufgeteilt. Und in der Blaskapelle ist das querbeet, alle Altersstufen vertreten. Und man hat eben diesen gemeinsamen Punkt der Musik. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und will ich nicht missen.
Ist es auch manchmal doch anstrengend, eben weil da, ja klar, ich meine, wo unterschiedliche Leute, jung, alt, wo alle zusammenkommen, da ist ja natürlich auch zumindest Potenzial dafür da, dass man sich ein bisschen streitet.
Habe ich tatsächlich nicht so in Erinnerung. Dadurch, dass, also wenn dann halt über Musikalisches, aber total die interessante Frage. Aber es ist nicht, dass man sich jetzt, also ich glaube, ich habe mich nie gestritten. Mhm. Ja, eben vielleicht eher, dass man sich ärgert, jetzt sind die Trompeten irgendwie da schon wieder zu langsam oder Saxophonen haben die jetzt ihren Einsatz verpasst. Also es ist eher so, man will halt zusammen was zustande bringen und da die Musik bestmöglich spielen. Da ärgert man sich vielleicht, aber ansonsten kann ich mich echt nicht erinnern.
Wie lange haben Sie das dann gemacht? Also wie lange hat Sie die Blaskapelle begleitet?
Auf jeden Fall noch bis Anfang vom Studium. Also irgendwann, ich bin dann ja von Memmingen nach München. Ich könnte es jetzt nicht genau sagen, ob ich dann noch 2 oder 3 Jahre es geschafft habe, immer zu den Proben zu fahren. Aber es lebt natürlich davon, dass man regelmäßig bei den Proben dabei ist und das hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber so, dass ich Schülerinnen zum Beispiel an Blaskapellen vermittle oder so, das kommt ganz häufig vor, weil es einfach darum geht, alleine kommt man nicht mehr so gut weiter dann mit der Tuba irgendwann. Also man ist nicht das Solo-Instrument erstmal, sondern man, um voranzukommen, ist es super wichtig, im Orchester oder in der Blaskapelle dann anzufangen.
Wenn ich das richtig sehe, passt, glaube ich, von den Songs, die Sie sich ausgesucht haben, einer ziemlich gut in diese Zeit, auch wenn der ohne Tuba und musikalisch ein bisschen anders ist als das, was Sie machen, nämlich Die Ärzte, ja. Himmelblau, weil er ja in dieser Zeit Sie im Prinzip so ein bisschen auch in die Musik gebracht hat.
Auf jeden Fall. Also für mich fällt das alles ziemlich zusammen. Die Ärzte haben da waren da ziemlich viel auf Tour, so um 2003 rum. Und das war bei mir eben auch so dieses, wo sich's gewandelt hat. Und ich, vom Klavier eben zur Tuba hin. In der Zeit war ich auch ganz viel auf Konzerten. Das war ja, da ist man jugendlich und geht auf Festivals und besucht Konzerte. Und bei den Ärzten war ich total häufig und habe auch wirklich da diese Live-Performance. Ich glaube, das hat mich nachhaltig wirklich enorm beeindruckt und mir den Wunsch geweckt, Musikerin zu werden. Auch wenn ich das erst jetzt, glaube ich, so in der Rückschau so richtig begriffen habe. Genau, und der Song gefällt mir einfach super gut und beschreibt für mich da so ein Gefühl auch, was ich hatte zu der Zeit.
Was für ein Gefühl beschreibt der?
Ja, dieser Aufbruch, dieses raus aus den Strukturen, in denen man bisher war, da ins Studium, und aber auch diese Offenheit, das einfach mal anzufangen. Also ich habe mich ja dann für Musiklehramt an der Musikhochschule in München beworben und ja, das ist ja total die krasse Zeit, gerade so nach dem Abi. Man weiß gar nicht, man hat dann vielleicht einen Plan und glücklicherweise ist der aufgegangen man hat dann ja eine Eignungsprüfung. Man weiß nicht, was kommt. Und ist aber trotzdem, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine riesige Freude, irgendwie dieses Abi geschafft und überhaupt die Schulzeit geschafft und ja, so diese ganzen Unsicherheiten, die man als jugendlicher Mensch so hat, die haben bei mir mit der Musik immer zu einer totalen Stabilität geführt.
Wo sonst der Klischeespruch her ist, Musik, willst du nicht mal was Vernünftiges machen? Ja, das hat ihnen Stabilität gegeben. Und ich meine, so wie Sie die Blaskapelle beschrieben haben, ist das ja auch ein toller Ort. Zusammen musizieren, übers Alter und über verschiedene Grenzen hinweg. Also ja. Das Land braucht mehr Blaskapellen, glaube ich.
Habe ich mir auch wieder gedacht. Also überhaupt Laienorchester auch. Also wirklich dieses zusammen musizieren, das ist so wichtig. Also dass es das gibt, ist wirklich, das meinte ich eben. Also dieses, da in diesem Gefüge drin zu sein, das hat mir, glaube ich, Stabilität gegeben, ja.
Jutta Kees sagt das. Wir sprechen weiter in den Zwischentönen im zweiten Teil nach den Nachrichten oder wenn Sie uns als Podcast hören, nach diesem Song von den Ärzten Himmelblau. Gefühl, Herzlich willkommen nochmal zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke und wir haben heute Jutta Kees in München in einem Studio zu Gast, sprechen über ihr Instrument, über die Tuba und das Tuba-Spielen und natürlich ganz viel über Musik und über ihren Weg dahin, über die Blaskapelle zur Tuba. Instrument des Jahres 2024. Jazzfans sagen dann vermutlich, so what, was soll's, aber da sprechen wir auch noch gleich ein bisschen drüber, was das helfen kann, um eben Menschen für die Tuba zu begeistern. Jutta Kees, kennen Sie den Unterschied zwischen einem Schlagzeuger und einem frischen weißen Hemd eigentlich?
Nein.
Nein. Okay, mit dem Hemd kann man sich überall sehen lassen.
Ja, finde ich schon lustig.
Okay, okay. Und was essen Schlagzeuger zum Frühstück?
Ich weiß es auch nicht.
Tromlett.
Das ist schon sehr schön.
Da bin ich beruhigt. Mit Witze hervorholen kann man ja auch sehr scheitern. Ich mache das natürlich nicht ohne Grund, sondern weil ich keinen kenne über Tuba-Spielerinnen. Kennen Sie einen?
Ja doch, da gibt es natürlich die klassischen. Und zwar eine Mutter möchte ihren Sohn zum Musikunterricht an der Musikschule anmelden. Und dann fragt sie eben so den Musikschulleiter, ja, wie das denn wäre, wenn er Geige lernt und dann, bis er das gut kann. Da müssen sie schon 3 bis 5 Jahre müssen sie da schon investieren. Dann sagt sie, oh nee, das ist ja viel zu lang. Ja, wie wäre es denn, ja, und wenn er Trompete lernen möchte, wie lange dauert denn das, bis er das gut kann? Boah, ja, 2 bis 3 Jahre müssen sie da schon auch rechnen. Und dann meint er so, ja, aber wenn sie Tuba ihm lernen lassen, dann geht es ganz schnell. Also haben Sie noch was vor?
Das können wir vielleicht gleich nochmal klären, wie das eigentlich ist mit dem Tuba-Spielen. Das ist ein schweres Instrument, das wissen wir, aber ob es auch schwierig ist, erklären wir auch unter anderem gleich, würde ich sagen. Und haben einen ersten Song für diesen zweiten Teil. Da können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen musikalisch auf das schauen, was Sie machen und einen Song von der anderen Band hören, mit der Sie auch spielen. Das ist Dicht und ergreifend, das ist Hip-Hop und Mundart.
Genau.
Zeuter 4, ist das richtig?
Zeuter 4.
Zeuter 4.
Es geht euch in mir, ich hab Zeuter 4. Go, kein Dix in dir, ich hab Zeuter 4. Es geht euch in mir, ich hab Zeuter 4. Go, kein Dix in dir, ich hab Zeuter 4.
Zum Beispiel der Blaue.
Aber die Zeit, nee, na, na. Mit Geld buch ich mal ein Schuhplattler.
Zum Beispiel ein Tiroler.
Und lass den Zeiten für mich breaken. Ich hab Zeit dafür.
Ich zahl für 1,5 Stunden Parkplatz vorm Urologen. Aber die OP fällt aus, jetzt steh ich da mit juckende Hoden. Revolution am Fahrersitz, weil ich Geldverschwendung boykottier. Hänge nur Stunden vor der Parkour rum, ich hab ja schließlich Zeit dafür.
Es werde dicht, so heißt das Album, von dem dieser Song ist, von Dicht und ergreifend, einer Band, in der Jutta Kees Tuba spielt, Zeuter 4 der Song. Da haben sie aber nicht nur in Anführungsstrichen die Tuba eingespielt, sondern sie haben da auch dran mitgeschrieben.
Genau, aber beim Spielen sozusagen. Also da wird dann ganz viel dazu improvisiert. Das Tolle bei Dicht und ergreifend ist ja, gerade was die Musik angeht, dass das zum Beispiel ganz anders funktioniert als jetzt eben in der Klassik oder auch bei der Jazz-Rock-Spickman, wenn man die Noten sozusagen bekommt, ist es bei Dicht und ergreifend wirklich eine Arbeit mit der Schere. Da haben wir zwar auch Noten zum Teil, aber es werden auch ganz viele einfach nur einzelne Schnipsel eingespielt in verschiedenen Lagen und das wird dann in den Track reingeschnitten. Und am Ende des Songs, da gibt es so eine chromatische Linie auf und abwärts und die habe ich dazu erst einfach nur improvisiert und jetzt ist sie großer Bestandteil von dem Track geworden.
Tut das eigentlich weh, wenn man da so, also das, was Sie gerade beschrieben haben, wenn man dann so, ja, da so als Schnittmenge, spielen Sie mal ein paar Sachen und vermutlich duzen Sie sich, spielen mal ein paar Sachen und dann schneiden wir da schon was Schönes raus?
Also ich ganz und gar nicht. Ich finde das eher total cool, also weil das ja auch wieder eine andere Art und Weise ist, dann Musik zu machen, die Musik so zusammenzusetzen. Also ich finde das gar nicht schlimm. Okay. Aber wie gesagt, ich würde mich auch eher ja als Handwerkerin beschreiben. Mhm. Da, Hauptsache, ich klinge gut und ich spiele tight und ich check die Stilistik, in der ich mich bewege. dann passt das für mich schon. Dann, wenn dann am Ende die Person, die das rausbringt, das so und so hinrückt, dann ist das, also bin ich nicht gekränkt in meiner Musikerinnen-Ehre.
Als Handwerkerin, Sie liefern dann was ab und die anderen bauen was draus. Mit der Tuba, die, ich habe es gesagt, Instrument des Jahres 2024 ist. Klar, es gibt auch Vögel und Insekten des Jahres 2024. Wie stehen Sie dazu? Sagen Sie Instrument des Jahres 2024, ja, was soll's? Oder sagen Sie, ja, super?
Ich finde es tatsächlich schon gut, weil die Tuba schon noch wahnsinnig in Klischees steckt. Wo ich froh bin, wenn man drüber sprechen kann und wenn das anders ins Bewusstsein rückt. Doch, finde ich schon super. Und also gerade in der klassischen Literatur hat man ja doch irgendwie so einen Werke-Kanon, der immer wieder aufgeführt wird. Und da liegt ganz selten mal ein Tuba-Konzert auf. Und es gibt aber so unglaublich tolle Tubistinnen und Tubisten, die das Solieren beherrschen. Also wieso soll man nicht solche Stücke mit reinnehmen? Und das dieses Jahr da so viel aufgeführt wird, ist echt fantastisch. Finde ich richtig cool.
Das heißt aber schon, die Tuba hat sowas wie ein Imageproblem.
Ich würde nicht sagen ein Imageproblem. Also ich glaube, man hat ja über jedes Instrument hat man so Klischees im Kopf. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall cool, darüber zu reden, dass es viel mehr gibt als nur ja, die Tuba in der Blaskapelle zum Beispiel.
Hätte denn Sie so ein Jahr mit solchen Aktionen, Tuba-Festivals und Co., hätte sie sowas gelockt damals oder ist es dann doch vor allem eigentlich die Arbeit, die sie machen, die sie in Bands machen, was sie spielen, das doch genau das, was für Jüngere in nicht ganz komplett für Jüngere irrelevanter Musik, wie zum Beispiel Techno oder Hip-Hop, ja, dass das dann was ist, was Menschen zu einem Instrument bringen kann, oder? Weil da jemand steht und sagt, hey, wow, die Tuba-Spielerin, was die macht, super Instrument, irgendwie vielleicht Tuba. Also bringt das nicht eigentlich sehr viel mehr als diese Aktionen?
Bestimmt, ja. Aber das ist ja meistens so, wenn man sich da irgendwie groß ein Konzept ausdenkt, wie man jetzt die Leute für was begeistern kann. Und im Endeffekt, ja, geht's nur über Vorbilder und vielleicht auch Zufälle, dass man jemanden sieht, der das Instrument spielt. Mhm. Aber trotzdem, also wahrscheinlich ist es wirksamer, wenn ich mit meiner Tuba rumgehe und auf Bühnen stehe. Das ist wahrscheinlich, ja, oder bleibt vielleicht mehr hängen. Aber trotzdem die Aufmerksamkeit auf die Tuba zu lenken. Und ich meinte ja schon, dass andere Werke dann zum Beispiel gespielt werden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das bringt schon auch was.
Also ein Klischee, haben Sie schon gesagt, ein Problem ist es eben der Glaube daran, es sei ja für nur so wenig zu gebrauchen, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber es ist ein ganz vielfältiges Instrument. Ein anderes Problem der Tuba, und da hängen vielleicht auch Klischees dran, ist, dass es ein Männerinstrument ist.
Ja, was ich total witzig finde. Also nur weil es halt wahrscheinlich ein bisschen größer ist und schwerer. Also das finde ich echt komisch. Weil zum Beispiel eine Querflöte ist eher ein Fraueninstrument, aber das macht auch überhaupt keinen Sinn. Also diese Frauen-Männer-Klischees, das finde ich eigentlich immer das Absurdeste.
Das zieht ja ganz konkrete Probleme nach sich. Also wenn man schon so ein Nachwuchsproblem hat, aber dann hat man ja auch noch das Problem, es gibt im Prinzip in Orchestern, und das ist wirklich so, es gibt ja quasi keine Frauen bis auf so eine Handvoll. Wirklich eine Handvoll.
Ja, was ich echt witzig finde, weil ich habe so viele Tuba-Schülerinnen schon unterrichtet. Ja, aber ich glaube, das ist schon ziemlich im Wandel, ehrlich gesagt. Also mein Blick darauf ist, dass es sehr viele Tuba-Spielerinnen mittlerweile gibt.
Ein Instrument, was also zwei Klischees hat. Ich habe deshalb vorhin mit diesen Witzen angefangen. Mhm. Ich habe ein Konzert letztens gesehen, klassisch. Der Pianist war der große Star. Es gab am Ende Applaus, nicht nur das Publikum, sondern auch alle Musikerinnen und Musiker sind aufgestanden, haben applaudiert. Und ich habe den Tubisten gesehen und der stand so ein bisschen grummelig da und der hat nicht geklatscht. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist das schon so ein bisschen so, dass da so ein stiller Ärger herrscht über die, die vorne stehen und Stars sind und man ist dann da so da hinten. Dann habe ich das einer Kollegin erzählt in der Vorbereitung auf diese Sendung und die kam dann auch so zu so Dingen, die zu meiner natürlich hinfantasierten Geschichte passen, dass sie sagte, ja, Blechbläser, Alkohol und Schmerzmittel. Ist das alles Quatsch oder ist da irgendwie auch was dran?
Oh, ich tue mir so schwer mit diesen Pauschalisierungen. Ich kenne ja die andere Seite gar nicht. Also ich bin noch nie an der Position der ersten Geige gesessen und weiß nicht, wie das bei den Streichern vorne ist. Ja, vielleicht trifft manches zu, vielleicht, ich, also ich kann es aber nicht, ich könnte das jetzt nicht unterschreiben.
Das ist gut. Dann höre ich dir jetzt auch auf mit den Klischees, dann packen wir die ein und sprechen einzeln noch über das ja Besondere an diesem Instrument. Ein bisschen was haben sie uns natürlich schon erzählt, was die Tuba ausmacht, nämlich dass sie vielfältig ist. Und ja. Vielfältig ja auf jeden Fall auch die Musikauswahl, die sie uns heute mitgebracht haben. Jetzt was viele Klassiker mit der Tuba verbinden, nämlich ein bisschen Polka, Volksmusik, auch sowas haben sie dabei. Ist aber neu, nämlich im Zusammenhang mit diesem Bergson-Kunstkraftwerk, von dem Sie vorhin erzählt haben, wo Sie mit der Jazzrausch-Big Band jetzt ein neues Zuhause gefunden haben.
Genau, und der Zusammenhang ist eigentlich noch viel weitläufiger, denn als das Harry Klein zumachen musste, haben die Betreiber von dem Techno-Club ein Wirtshaus eröffnet und für diese Wirtshauseröffnung haben wir ein bisschen Volksmusik gespielt in einer Vierer-Kombo eben mit Musikern aus der Jazzrausch Big Band. Und das hat gleich irgendwie so eingeschlagen, dass wir total viel gespielt haben dann in dem Jahr. Wir haben sogar auf der Wiesn gespielt und jetzt zur Eröffnung vom Bergson Kunstkraftwerk gibt es eben auch die Bergson Tanzelmusi, wo wir vier eben spielen und jetzt sogar ein Album auch rausbringen. Genau, was auch total tolle Musik ist, die Riesenspaß macht.
Also Tanzelmusi von den Bergson Artists.
Genau.
Hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen mitgebracht von Jutta Kees. Und der Song heißt BH-Polka.
Ja, das ist die Abkürzung für Brunnenhüttenpolka.
Brunnenhüttenpolka, okay. Ist das, kennt das jeder, der Polka und Volksmusik kennt? Oder und ich stehe jetzt nur so fragend da, oder die Brunnenhüttenpolka?
Nee, das hat ein befreundeter Komponist geschrieben. Ich glaube nicht, dass man das so kennt.
BH-Polka hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen, mitgebracht von der Tuba-Spielerin Jutta Kees. Die Tuba ist jetzt nicht die erste Wahl gewesen. Sie wollten eigentlich mal Posaune, aber ist schon klar geworden, sie haben ganz viel Begeisterung für dieses Instrument. Am Anfang wollten sie ja trotzdem in der Blaskapelle eben was anderes. Sie wollten die Posaune, die Blaskapelle brauchte aber die Tuba. Das ist eine Situation, die kennen vielleicht manche von unseren Hörerinnen und Hörern. Am Anfang wird erstmal ein Instrument gewählt und ja, dann gibt es die einen, die das eben ein paar Jahre erdulden. Aber sie sind ja nicht nur so leidend dabei geblieben, sondern ja professionelle Tuba-Spielerin geworden, haben Instrument und Pädagogik studiert. Wie hat sich denn die Tuba dann quasi an der eigentlichen Liebe Posaune vorbei in ihr Herz gespielt?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich, also wirklich gar nicht so speziell das Instrument, sondern erstmal wirklich immer nur die Stücke, die ich halt damit spielen durfte. Mhm. Natürlich schon auch der Klang, der hat mich dann schon auch gecatcht. Aber das ging dann alles erst so los mit dem Studium und da mit meinem Professor, der da ja mir eigentlich erst gezeigt hat, was alles möglich ist. Also bis dahin wusste ich wahrscheinlich gar nicht so genau, wie toll eine Tuba klingen kann.
Könnten Sie jetzt sagen, das und jenes macht Sie als Instrument besonders? Das mögen Sie besonders dran?
Ja, jetzt kann ich das richtig gut sagen. Also diese Flexibilität habe ich schon gesagt und das meine ich jetzt gar nicht so sehr, in was sie alles spielen kann, sondern wie sie in der Höhe, in der Tiefe, wie sie klingt, wie man mit der Artikulation irgendwie da die Töne sauber trennen kann, die Bögen, also der Klang in all seinen Facetten ist es auf jeden Fall. Und schon auch irgendwie die Größe. Ich finde die Größe auch richtig cool. spiel auch wahnsinnig gern im Stehen damit, weil man irgendwie, man hat was in der Hand und ist da irgendwie Man ist wer mit der Tuba. Okay. Das finde ich total cool.
Man ist wer mit der Tuba.
Ja.
Aber das ist doch unpraktisch. Also ein Klavier ist natürlich noch unpraktischer und Orgel sowieso. Aber unpraktisch, so ein Instrument zu haben, was man eben nicht mal kurz mitnehmen kann in Urlaub.
Jein, also aber Kontrabass wäre ja noch viel schlimmer. Also ich finde einen Kontrabass zum Beispiel unpraktisch, weil man da auch noch aufpassen muss, dass nichts kaputt geht. Die Tuba ist ja wirklich super stabil. Die, also wenn noch Platz im Auto ist, dann würde ich sie auf jeden Fall, würde ich sie einfach mitnehmen.
Hat Ihre Tuba schon Beulen?
Die hatte ganz, ganz, ganz schlimme Beulen. Die war jetzt wirklich runtergerockt und jetzt habe ich sie aber zum Überholen gebracht und jetzt ist sie wie neu. Jetzt ist sie gerade wieder, habe ich wieder doch ein bisschen Angst, wenn ich sie zu sehr zu sehr rannehme.
Ist das okay, eine Tuba mit Beulen? Also klingt die dann irgendwie anders oder geht das erstmal eine Weile gut?
Das geht eine Weile gut und kommt immer darauf an, wo die Beule ist. Also am großen Hauptrohr hat es natürlich nicht so viel Einfluss auf die Töne wie jetzt am ersten Stimmzug oder so. Aber die Stimmzüge sind auch besser geschützt. Also die Beulen außen, die schauen zwar wild aus, aber machen wenig am Klang.
Haben Sie denn mehrere?
Ja.
Wie viele?
Also ich habe eine F-Tuba und eine B-Tuba, ein Sousaphon und ein Helikon.
Sousaphon ist sowas ganz mit so einem ganz langen Hals und dann großer Trichter?
Genau, großer Trichter, der nach vorne strahlt. Das kennt man eben aus den Marching Bands. Und das Helikon ist ähnlich, so dass man es eben auch sich umhängen kann, aber der Trichter geht zur Seite weg, es ist sehr viel schmaler und dünner vom Blech vor allen Dingen.
Die Tuba ist schwer, ist sie auch schwierig zu lernen? Also Sie hatten diesen Witz vorhin ja wunderbarerweise, die Frage, ne, haben Sie heute noch was vor, sonst können Sie schnell noch nebenbei Tuba lernen. Genau. Ist sie aber kompliziert?
Ich weiß ja wenig über andere Instrumente. Aus dem raus, dass ich zuerst Klavier gespielt habe, ist es schon eine Schwierigkeit, weil eben am Klavier ja einfach der Ton kommt, wenn man drauf drückt. Also die Tonerzeugung zu verstehen und zu checken ist auf jeden Fall ein Schritt. Aber generell kann das jeder. Also es ist ja was total Natürliches, über die Atmung und über die Lippenschwingung einen Ton zu erzeugen. Und das Instrument dann, also ob das Trompete oder Horn oder die Tuba ist, ist dann ja eigentlich nur der Verstärker. Ein- und Ausatmungen sind in einem ganz anderen Fokus. Ein Blasinstrument klingt immer besser, umso mehr Luft man zur Verfügung hat, umso besser man mit seiner Luft arbeiten kann, umso besser man die Luftführung machen kann, umso besser man einatmen kann. Genau, aber man muss in dem Sinn nichts mitbringen, weil das ist wie mit allen anderen Muskeln, das trainiert man, muss man trainieren.
Jetzt weiß ich, dass Sie in Ihrer Jugend auch sehr viel Sport gemacht haben. Als wir telefoniert haben, sagten, das war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also Grundkondition oder warum hat der Sport Ihnen geholfen?
Ja, da bin ich irgendwann mal drauf gekommen nach einem Dicht und Ergreifend Konzert, weil ich da eben mit dem Helikon total flexibel bin auf der Bühne und ganz viel rumlaufen und springen und hüpfen kann und mir gedacht habe, eigentlich ist das witzig, dass jetzt meine beiden großen Leidenschaften, also Musik und Sport, dass sie mir jetzt ja mein berufliches Auskommen da bescheren. Und es ist wahrscheinlich wie mit der Blaskapelle, auch ein Sportverein ist super wichtig. Und dieses Trainieren an sich selber, Muskelaufbau, Kraftaufbau, dann ich habe Leichtathletik gemacht und da hatten wir ganz lang eine ganz tolle Mannschaft. Auch das ist, glaube ich, was unglaublich Wichtiges in der Entwicklung, irgendwas voranzubringen. Man hat andere, mit denen man das zusammen macht, die einen motivieren, das ist ja in der Blaskapelle auch so. Genau, und ich habe Leichtathletik wirklich super intensiv gemacht, zu meinen ja intensivsten Zeiten, viermal die Woche trainiert. Das wurde dann so langsam durch die Musik verdrängt, weil natürlich dann die Probenzeiten von der Jugendkapelle und der Stadtkapelle dazu kamen. Ja, aber trotzdem, wahrscheinlich von der Grundkonstitution habe ich da ganz viel mitgenommen. Ich war auch im Kraftraum, was mir dann wahrscheinlich fürs Tuba-Spielen einiges geholfen hat. Ja.
Leichtathletik die ganze Bandbreite oder waren Sie spezialisiert?
Was denken Sie?
Speerwurf.
Nee, aber ich war tatsächlich auch eher eine Mehrkämpferin, habe mich auch da nicht spezialisiert, wobei wir einen super Trainer und eine Trainerin hatten für Wurfdisziplinen und ich habe Kugelstoßen und Diskuswerfen. Da habe ich sogar einen bayerischen Titel mal geholt.
Ah, also schon ernsthaft, das war ja auch klar bei eigentlich viermal in der Woche, das macht man ja schon, dann ist das ja schon was Ernsthaftes. War dann denn jemand ein bisschen traurig, als mehr Zeit für die Musik wichtiger wurde?
Bestimmt, ja, bestimmt, aber das, ja, haben wir, glaube ich, nicht so thematisiert.
Gab es ansonsten dieses, ich habe vorhin schon irgendwann mal gesagt, dieses, ach, muss es denn die Musik sein aus dem Elternhaus oder waren da immer alle hinter Ihnen?
Ah, super, dass Sie das nochmal ansprechen. Das meinte ich, glaube ich, mit der Stabilität, das ist mir dann nur nicht mehr eingefallen. Ich habe natürlich den safen Weg gewählt, sage ich mal, und habe mich ja für Lehramt eingeschrieben. Und war natürlich ganz stark in einem Sicherheitsdenken da verhaftet. Genau, also hätte ich nicht auf Schulmusik gelernt, also nur das Instrument anzufangen, das hätte ich mich nicht getraut. War ich zu dem Zeitpunkt auch garantiert noch nicht fit genug.
Das heißt, Sie mussten Ihre Eltern schon ein bisschen überzeugen?
Eben nicht. Also weil ich eben gesagt habe, ja, ich werde ja Gymnasiallehrerin. Okay. Das ist was ganz Solides, kein Problem.
Jutta Kees, vielleicht ein bisschen Jazz, den Sie mitgebracht haben. The Branford Marsalis Quartet, Mo Better Blues heißt der Song.
Genau, das ist ein Stück, das mich wirklich immer glücklich macht. Also das versetzt mich in so eine ganz besondere Stimmung. Und man kann das einfach mit der Tuba so toll spielen, die Bassline. Das spiele ich auch wahnsinnig gern selber.
Mo Better Blues vom Branford Marsalis Quartet. Zwischentöne heute mit Jutta Kees, Tuba-Spielerin. Was man beobachten kann in den, ja, vielleicht so letzten 10, 20 Jahren, ist eine neuere Art von Volksmusik. Bands, die auch sehr viel Blechbläser einsetzen, Brassbands, La Brass Banda ist vielleicht so eine, die man da nennen kann. Können Sie sagen, woher diese Entwicklung gekommen ist?
Generell ist, glaube ich, einfach wieder die Lust dran erwacht auf, ich sag mal, handgemachte Musik. Also es war ja sehr, sehr elektronisch, alles was da an Synthesizern und so kam, das und elektronische Drums auch, also das ist riesengroß geworden und auch, ja, da hat sich klanglich total viel getan, mega spannend. Und dann kam jetzt irgendwie wieder so die Gegenseite, ja, zu handgemachter, selbstgemachter Musik und ja, da kamen die Blasinstrumente wieder ein bisschen rein. Mhm. Und dass die Volksmusik ja so einen neuen Aufschwung hat. Ich glaube, das ist das Tolle, dass das ja immer gemacht wurde. Also das gibt's schon, Volksmusik gibt es schon immer und wird auch schon immer zusammen musiziert. Und natürlich entwickeln sich da neue Sachen draus und neue Eindrücke, die man mitbringt. Vielleicht eben, genau, wenn man auch andere Musik macht, andere Musik hört und dann entstehen da ganz neue, spannende Sachen.
Mhm. Diese Lust an dem Handgemachten, die ist ja auch sehr zukunftsweisend, wenn man noch über diese elektronische Phase hinaus jetzt denkt, was alles demnächst von der KI übernommen wird, dann ist es ja, ja ganz gut. Ich glaube, das geht noch nicht so gut, dass die KI die Tuba hält, vermutlich.
Das, ja.
Bis dahin ist noch ein bisschen, ja.
Ich hoffe auch sehr, dass wir Live-Musiker und Musikerinnen, dass wir erstmal noch lange nicht ersetzt werden.
Aber ist es für Sie schon ein Thema? Also Live-Studio kennen Sie ja auch. Die Frage, was kann KI machen, bedroht das doch auch uns? Ist das ein Thema mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Also ich persönlich hatte da jetzt noch kein Aufeinandertreffen. Ich kenne es von unserem Komponisten, der KI nutzt sozusagen, um sich bei seinen Stücken Inspirationen zu holen. Oder überhaupt Komponisten, die sagen müssen, ah ja, oh je, dann kann das die KI irgendwann übernehmen. Aber jetzt im Tuba-Business glaube ich erstmal nicht.
Im Tuba-Business spielt die KI keine Rolle. Sie machen Klassik, Sie machen Jazz, Sie machen tanzbare Sachen dazwischen. Gibt es eigentlich noch diese Grenzen U und E, Unterhaltungs-, ernsthafte Musik? Gibt es da noch Grenzen oder sind die wirklich alle aufgelöst, weil Sie eben Techno, Klassik, Jazz, alles zusammenschmeißen?
Also für mich persönlich jetzt? Mhm. Doch, da gibt es schon Grenzen. Also weil es ja doch immer unterschiedliche Settings auch sind, wo man für unterschiedliches Publikum unterschiedliche Musik an unterschiedlichen Orten macht. Aber natürlich ist es das Spannende, das zu brechen und irgendwie zu sagen, man läuft dann eben mit der Jazz-Rausch-Big-Band, spielt in der Alten Oper und lässt da ein bisschen die Wände wackeln. Oder hier auch in der Isar-Philharmonie haben wir schon gespielt. Das ist natürlich, das macht schon Spaß, das zu brechen. Aber klar, gibt es schon, also es gibt ja auch einfach unterschiedliche Anlässe. Und wenn ich ein Konzert mit den Münchner Symphonikern spiele, hier in München im Prinzregententheater, dann ist das natürlich ja was anderes und was Eigenes. Dann muss da auch nicht eine Kickdrum mitlaufen.
Ist das eine oder das andere technisch irgendwie herausfordernder, musikalisch anspruchsvoller für Sie als, Sie haben es immer gesagt, Handwerkerin?
Für mich tatsächlich nicht. Also ich habe einfach ganz klar die Vorstellung, wie ich zu klingen habe, wie ich dafür ein- und ausatmen möchte, wie ich artikulieren möchte, wie ich als Tubistin klingen möchte, genau. Und das passe ich aber natürlich an die Musik an. Aber für mich ändert sich dadurch nichts, außer ja, dass ich wissen muss, in welcher Stilistik ich mich gerade bewege. Aber zum Beispiel auch Intonation ist für mich eine total hohe Priorität und das ändert auch nichts daran, ob ich jetzt ja bei der Jazz-Rausch-Big-Band spiele oder eben bei den Symphonikern. Das ist immer wichtig für mich und meine Ohren.
Was Klassisches haben Sie auch auf Ihren Zettel gepackt? Und zwar von Brahms. Was wollen Sie da gerne hören und warum?
Ja, ich habe mir die Akademische Festouvertüre rausgesucht, weil das eins der ersten Stücke war, die ich dann im Sinfonieorchester an der Musikhochschule, also im Schulmusikerorchester hieß das damals, haben wir das aufgeführt. Und das ist irgendwie, ja, man beschäftigt sich ja sowieso viel mit alter Musik. Und wir haben auch ganz viel in den Chören eben Stücke von Brahms gesungen. Deswegen, ja, diese Liebe zu Brahms sowieso, zu dem, wie die Musik gemacht ist, wie das komponiert ist. Und diese Akademische Festouvertüre, das hat mich einfach so mitgerissen. Die groovt einfach.
Dann hören wir jetzt ein bisschen groovenden Johannes Brahms, die Akademische Festouvertüre, und sprechen danach nochmal weiter mit Jutta Käs hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Jutta Käs ist heute zu Gast. Was man als Musikerin und Musiker, damit haben wir auch so ein bisschen angefangen mit der Frage, ja, wie kann man davon eigentlich leben? Sie können davon leben, aber Sie haben auch natürlich noch ein Familienleben. Zwei kleine Kinder, eins erst sehr jung, und ja, müssen das irgendwie mit dem Bandleben zusammenbekommen. Funktioniert das? Können Sie das schon sagen abschließend oder warten Sie noch, ob das klappt?
Also natürlich können das die beiden Jungs dann erst später mir mal sagen, in einem Interview vielleicht, ob es für sie funktioniert hat. Für mich funktioniert es total gut. Ich finde es mega schön. Wir haben die Kinder ja ganz oft mit dabei und nutzen sozusagen die Konzertreisen als Familienzeit. Ja, doch. Also momentan sage ich, funktioniert super und würde ich wieder so machen.
Okay. Herr Käs, wissen Sie noch, warum Sie sich entschieden haben, Tennisspieler zu werden? Ja, meine Mutter hat mich immer mit der Tuba und der Musik, ja, hat mich genervt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache was anderes.
Das sagen wir auch immer. Oder irgendwas, wo man wirklich einfach 9-to-5 ganz entspannt hin und wieder weggehen kann und es nicht die ganze Zeit um sich rum hat. Und rumfahren wollen sie gar nicht.
Okay. Und der eine, beides Jungs, ja, habe ich jetzt gehört, der eine sehr klein, ein paar Monate erst.
Ja, genau, der ist 3 Monate alt jetzt.
Okay, und wird trotzdem mit auf die Festivals, auf die Konzerte überall hin mitgenommen, zwangsweise, klar, wie auch sonst.
Genau, der wird mitgenommen und wir haben eine ganz tolle Babysitterin mit dabei. und ja, kann überall schlafen, hat einen guten Hörschutz.
Und wenn sich jetzt vielleicht die eine oder der andere von Ihnen zu Hause oder wo immer Sie uns hören, denkt, kann doch der moderne Vater drauf aufpassen? Nee, geht nicht, weil der spielt nämlich auch in der Band.
Genau, ja, wir wechseln uns dann natürlich total ab. Es ist halt jetzt dadurch bedingt, dass ich das Kind noch stille, dass ich natürlich da mit dabei sein muss. Nein, aber das ist, ja, es ist natürlich ein Aufwand, das sage ich dazu. Es ist viel Organisation und man muss sich da auch drauf einlassen. Ich habe natürlich die Phasen, wo ich mir denke, du Rabenmutter, was ziehst du jetzt das Kind da durch die Welt? Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es total spannend zu sehen, dass die Kinder da mitkommen und die Kinder sehen, wie wir unser Geld verdienen und wie wir unser Leben gestalten, also ob das zu Hause ist oder eben unterwegs, ist, glaube ich, Das muss jeder selber für sich entscheiden, ja.
Ist ja auch gut, dass die Kinder sehen, Mensch, meine Eltern haben sogar Spaß bei der Arbeit, die finden das super gut, was sie machen. Ja. Aber ich meine, natürlich klingt es ja auch schon ein bisschen durch. Es ist natürlich schon eine große Organisationsfrage, wenn eben man nicht mal sagen kann, okay, du bleibst zu Hause und kümmerst dich um die Jungs, weil ja, sie halt dann beide auf der Bühne stehen müssen gleichzeitig so. Also das ist schon so ein bisschen organisationsschwierig. Sind im Band-Ehen was generell schwierig ist?
Oh, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube eher, dass es das leichter macht.
Okay.
Weil man dann, ich weiß nicht, leichter, aber man hat halt das totale Verständnis für den Partner und weiß genau, wo es drauf ankommt. Und also ich muss dazu sagen, wir haben natürlich alle Varianten. Wir haben eben, dass ich zu Hause bleibe mit beiden Jungs und dass er zu Hause bleibt mit beiden Jungs oder jeder hat ein Kind oder wir sind eben alle zusammen unterwegs. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die auch immer wieder neu angepasst werden müssen. Und wenn würden wir merken, oh, das ist jetzt aber irgendwie der Schlafrhythmus, das ist jetzt so nicht mehr gut für irgendjemanden, dann würden wir es auch wieder anpassen. Also das ist jetzt eine Zeitaufnahme, würde ich sagen, von dem, wie es für uns super funktioniert, wie es auch ja mich wahnsinnig glücklich macht. Aber vielleicht ist es schon in einem halben Jahr, sage ich, boah, jetzt brauche ich meine Ruhe und fühle mich wohler zu Hause mit den Kindern. Also
ja. Musiker-Klischee, die wissen ja nie, was sie im nächsten halben Jahr machen.
Ja, was ich total, es ist natürlich ein Klischee, aber mich befreit das mittlerweile total, wenn man immer weiß, das ist jetzt nicht für die Ewigkeit. Und dann kommt irgendwie eine schwierige Phase mit einem der Kinder und dann kann man sagen, okay, ja, müssen wir was umstellen, müssen wir was ändern.
Ich habe nach der Band-Ehe gefragt und habe gar nicht mitbekommen, haben Sie eigentlich gesagt, was spielt denn eigentlich Ihr Mann oder Partner?
Mein Partner, der spielt Saxophon in der Jazz-Rausch-Big-Band.
Okay, also Blechbläser unter sich sozusagen. Also das. Nein, stimmt ja gar nicht. Saxophon ist Holzblasinstrument.
Ja, genau.
Ah, ein Fehler, das Nein. Okay, aber das heißt, Sie sind zumindest so ein bisschen in derselben Instrumentenecke.
Ja.
Ja. Funktioniert also. Haben Sie außer der Tuba und den verschiedenen Arten von Tuba, die Sie auch spielen und so schon, Sie haben es gesagt, ein vielfältiges Instrument, haben Sie denn auch noch andere Instrumente im Blick? Also ist das so, dass Sie sagen, na, vielleicht komme ich doch noch mal irgendwann zur Posaune?
Auf jeden Fall. Also da habe ich die Posaune sowieso im Blick. Also ich habe dann, das war mein Corona-Projekt, habe ich mir eine Bassposaune besorgt und Bassposaune gelernt, weil es von der Jazz-Rausch-Big-Band auch ein ganz tolles Weihnachtsprogramm gibt, wo wir ganz traditionell Swing spielen. Das heißt auch traditionelle Big-Band-Besetzung. Und da konnte ich jahrelang nicht mitspielen, weil da keine Tuba gebraucht wurde. Genau, und dann habe ich mir die Bassposaune ausgesucht und es macht so Spaß. Also zum Glück bin ich noch zur Posaune gekommen. Genau, habe also eine Bassposaune. Und das andere, was ich natürlich total im Blick habe, wo ich auch jetzt einige Jahre lang Unterricht genommen habe, jetzt leider keine Zeit mehr dazu habe, aber das ist die ganze Bassecke. Also E-Bass fasziniert mich. Ein Moog-Synthesizer habe ich. Die Tuba spielt den Bass, dieses Tieffrequente. Wie spielt eigentlich ein E-Bass? Also wie klingen die verschiedenen Bassinstrumente in ihren jeweiligen Genres, finde ich unfassbar spannend.
Aber sagen Sie bitte der Tuba das nicht mit der Posaune. Ich glaube, das wär für die Tuba nicht schön zu wissen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie uns heute erzählt haben von Ihrer Instrument totalen zweiten Liebe sozusagen der Tuba oder Liebe auf den zweiten Blick quasi der Tuba und uns, dass sie uns erzählt haben, ja, was das Besondere an diesem Instrument ist und auch an der Musik, die man damit machen kann, wie vielfältig das ist. Und ich merke mir auf jeden Fall, Blaskapellen sind was wir in diesem Land ein bisschen mehr bräuchten, dann wäre vieles einfacher. Wir hören gleich noch einen letzten Song von Ihrer Liste. Ich sage Ihnen, die uns zuhören, aber schon mal, dass es in der kommenden Woche hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk ein Gespräch gibt mit dem Historiker Michael Wolfsohn. Der ist dann im Gespräch mit meinem Kollegen Florian Felix Wey. Das gibt's am nächsten Wochenende oder in Ihrer Podcast-App neu von den Zwischentönen. Jutta Kees, vielen Dank für Ihre Zeit und alle Einblicke heute in die Tuba und in Ihr Leben. Dankeschön.
Es hat richtig Spaß gemacht.
Sie können noch was sagen zu einem letzten Song. Das ist jetzt Techno, Losing It von Fischer. Das knallt jetzt auf Brahms sozusagen. Damit haben wir gerade diese letzte Runde angefangen. Warum haben Sie den mitgebracht?
Ja, weil der wirklich ballert. Ja, und eigentlich beschreibt er auch nochmal total gut, was mir an Musik gefällt. Es reißt einen mit. Es ist natürlich dieser charakteristische, langgezogene Ton ab und zu drin, der auf jeden Fall an Tuben und Blechbläser erinnert. Genau, es ist tanzbar, es ist rhythmisch, es hat ein paar tolle Finessen drin, der Song. Also auch da der Sound des Ganzen gefällt mir halt wahnsinnig gut.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.